bist der Schöpfer der Welt. Du hast diese Welt geschaffen und wir glauben, dass du sie in der Hand hast. Jesus, wir richten uns aus auf dich und wir bitten dich, dass wir dich vor unseren inneren Augen haben können. Ich bitte dich, dass du allen, die jetzt an den Monitoren sind, allen, die zuschauen, auch die jetzt in der kommenden Woche zuhören per CD, dass du allen begegnest durch dein Wort. Ich bitte dich, dass du mir Gnade gibst, zu reden jetzt. Amen. Wir sind in einer Predigtreihe Licht im Dunkeln. Es ist ja so ein Monat, der November, wo die Abende immer länger werden, es draußen mieses Wetter ist und da kann man schon mal so einen Winterblues bekommen, wo man niedergeschlagen ist, wo man energielos ist und wo man extreme Schlafbedürfnisse hat, so diese Tendenz wie bei den Braunbären, dass man sich so in den Winterschlaf zurückziehen möchte, ein bisschen Speck anfressen möchte, so am liebsten Süßes und so. Das ist regelmäßig der Fall in dieser Jahreszeit und in diesem Jahr kommt noch dazu, dass wir die Corona-Krise haben. In diesem Monat steigen die Zahlen ganz stark. Jeden Tag gibt es irgendwelche Horrormeldungen, wo wieder was weiß ich was passiert. Und bei vielen liegen die Nerven blank. Bei den Eltern, oh bitte lass die Schulen auf und die Kindergärten. Und bei den Leuten, die ihre Arbeit vielleicht verlieren könnten. Überall begegne ich momentan Menschen, ja, die angespannt sind, die unter Strom stehen. Und da ist die Frage, wie kann die Seele wieder hell werden in dieser Zeit? Wo können wir Orientierung finden? Und wir haben in dieser Predigtreihe, haben wir uns vorgenommen, in den Psalmen Worte zu suchen, Gebete zu suchen. Das sind ganz alte Gebete aus dem Volk Israel. Da, wo andere Menschen solche Krisen durchgemacht haben, wo andere Menschen ihre Beziehung zu Gott zum Ausdruck gebracht haben und wo sie uns Worte geschenkt haben, wo wir uns gewissermaßen dran festklammern können, in unserer Situation, wo wir Hoffnung brauchen, wo wir wieder Licht uns wünschen in unserem Dunkeln, wo wir sprachlos geworden sind. Die Psalmen als Sprachangebot. Die Psalme sind ja so gewisserweise aus der Perspektive von Mensch zu Gott gesprochen. Wenn man sich die Bibel so anschaut, gerade das Alte Testament, da gibt es ja die Tora, die fünf Bücher Mose und die Propheten, da spricht Gott zu den Menschen. Also von der Perspektive Gott zu Menschen runter. Und bei dem Psalmen ist es der andere Weg herum. Wir sprechen zu Gott, der Mensch spricht zu Gott. Da hören wir und lesen wir vieles, was vielleicht gar nicht so christlich klingt, wo jemand seine Feinde verdammen möchte, wo jemand unglaublich mit Gott am Meckern ist, wo man vielleicht auch sagt, da ist theologisch nicht immer alles gerade in dem Psalmen. Aber da spricht echte Beziehung zu Gott, echtes Ringen mit Gott. Und wir können uns daran festmachen. Ich bin nicht allein, ich bin nicht der einzige Mensch, der jetzt vielleicht im Dunkeln steckt. Ich bin nicht komisch, das kommt vor. Das kommt seit über 3000 Jahren vor, wenn wir mal anfangen bei König David. Das ist Licht in meine Situation hinein. Ich kann mich mit jemandem identifizieren. Und heute wollen wir uns mit dem Thema, mit dem Schwerpunkt Depressionen beschäftigen. Hoffnung in Zeiten der Depression. Ich habe dieses Bild mal ausgewählt und mir gedacht, das wünsche ich mir, dass Gottes Wort uns aufrichtet. Ein Mensch, der niedergedrückt ist und da erlebt durch die Psalmen, dass er wieder ausgerichtet wird, aufgerichtet wird. Depressionen gehören zu den häufigsten und hinsichtlich ihrer Schwere am meisten unterschätzten Erkrankungen. Und da gibt es viele Ursachen dafür, gerade auch in der jetzigen Zeit. Die äußeren Umstände, wo es da Stress gibt vielleicht noch dazu. Oder auch chemische Disbalance im Körper, traumatische Erfahrungen, die ein Mensch gemacht hat, die in der Vergangenheit liegen. Oder verschiedene andere Ursachen für Depressionen, die es gibt. Menschen, die in einem Loch sind, die in einer Dunkelheit sind. Ich selber habe so eine Phase mal durchgemacht, mehrfach sogar schon. Und kann sagen, an meinem eigenen Beispiel ist es furchtbar, an Depressionen zu leiden. Als ich das erste Mal hatte, habe ich gesagt, ich würde mir wünschen, dass ich mir lieber die Hand abhacken kann, weil das kann man wenigstens sehen, das kann man greifen. Wenn die Seele schreit, wenn die Seele krank ist, kann man das von außen nicht sehen. Kein Mensch versteht einen so richtig. Und es sind furchtbare Zeiten, wenn man so im Dunkeln drinsteckt. Diese Krankheit hat die Kraft zu zerstören. Sie hat die Kraft zu stehlen, nämlich den Lebensmut. Und sie hat sogar die Kraft zu töten. Es ist eine unfassbare Dunkelheit, die Menschen erleiden in Zeiten der Depression. In Deutschland sind insgesamt 8,2% der Erwachsenen, also der Menschen von 78 bis von 18 bis 79 im Laufe eines Jahres an einer Depression erkrankt. Und jeder deutsche Bürger, jede vierte Frau, also pro Bevölkerung, jede vierte Frau und jeder achte Mann hat im Laufe seines Lebens einmal so eine depressive Episode. Je schwerer, und es gibt verschiedene Abstufungen dort auch. Aber es ist nicht nur etwas, was ein Mensch mal hat. Gerade wenn man Depressionen leidet, hat man das Gefühl, ich bin der Einzige, der jetzt irgendwie leidet. Und manchmal hilft es einem zu wissen, das ist eine Sache, das betrifft viele. Und ich wünsche mir, wenn du selber Betroffener bist, dass du heute durch diese Predigt ermutigt wirst, Schritte zu gehen, raus aus dieser Dunkelheit, dass du dir Hilfe suchst. Oder wenn du selber das nicht kennst, dass du Verständnis hast für Menschen in deinem Umfeld. Jede vierte Frau und jeder achte Mann, das betrifft unsere Kirche, das betrifft Menschen in deiner Nachbarschaft, unter deinen Kollegen, dass du vielleicht jemand sein kannst, der Licht hineinbringt in das Dunkel dieser Menschen. Nicht mit blöden, frommen Sprüchen, so nach dem Motto, bete mal mehr oder du musst doch nur mehr glauben, sondern dass du dich wirklich diesen Menschen an die Seite stellen kannst, dass du ein bisschen Gespür dafür bekommst, auch anhand der Worte aus dem Psalm, die wir uns gleich anschauen wollen. Das Thema betrifft nämlich auch gerade Christen. Und da gab es lange eine Tendenz, dass man als Christ keine Depressionen haben darf. Man war stigmatisiert. In der alten Kirche und im Mittelalter galt es sogar die Arcadia, die galt als die Todsünde, eine der sieben Todsünden, wenn wo Trägheit, Mutlosigkeit und Mattheit, Schwermut den Menschen überkam. Man hat es als eine Sünde stigmatisiert. Menschen, die an dieser Krankheit gelitten haben, haben einen Stempel bekommen. Und auch in jüngerer Vergangenheit gab es immer wieder Widerstände, gerade auch in freikirchlichen Kreisen, wo man gesagt hat, du darfst auf keinen Fall zum Psychotherapeuten gehen. Du darfst auf keinen Fall irgendwie und so weiter und so fort. Menschen waren ängstlich, sich auch auf diese Weise nach Hilfe umzuschauen. Und Suizid als eine radikalste Form der Depression war die unverzeihliche Sünde. Eine Sünde, die Gott nicht mehr vergeben könne. Das war ein Stigma für Menschen, die dann als Hinterbliebene zurückblieben in christlichen Kreisen. Und nach meinem Verständnis, ich will es vorweg sagen, die Sünde gegen den Heiligen Geist ist etwas völlig anderes. Es ist nicht der Suizid. Ich glaube fest daran, dass Menschen, die an dieser Krankheit leiden und sogar diesen finalen Schritt gemacht haben. Ich glaube nicht, dass es dem Willen Gottes entspricht, aber dass es eine Möglichkeit gibt, dass auch diese Sünde unter dem Blut Jesu gedeckt ist. Und als Beispiel möchte ich dafür eine sehr bewegende Geschichte erzählen von Rick Warren, dem bekannten Pastor aus Amerika, der die Gemeinde in Saddleback gegründet hat. Und sein Sohn Matthew, der hat sich am 5. April 2013 nach einer langen, schweren, depressiven Zeit das Leben genommen. Er ist nur 27 Jahre alt geworden und seine Frau Kay Warren schreibt, ich habe die starke Hoffnung, dass Gott alles richtigstellen wird und dass er die Ruinen unseres Lebens wieder aufbauen wird. Ich bin mir absolut sicher, dass ich Matthew im Himmel treffen werde, weil Jesus lebt. Ich werde leben. Dies ist absolut sicher. Ich habe keinen Zweifel daran. Meine Hoffnung darauf ist stärker, als sie es je war. Hier ist eine Mutter, die diese krasse Form erlebt hat und die diese Hoffnung behalten kann. Und ich glaube, dass sie zu Recht hat. In der Bibel gibt es mir viele Beispiele von Menschen, die Gott kannten, die Gott geliebt haben, die an ihm festgehalten haben und die unter Depressionen litten. Die bekannteste Person ist wahrscheinlich Elia. Elia hatte auf der einen Seite große Siege errungen auf dem Berg Karmel und am nächsten Tag, kurz Zeit später, ist er völlig zerstört innerlich. Ich will nicht mehr leben, Gott, ich bin der einzige Gott. Und er ist am Leben müde geworden. Der Prophet Jona, auch ein Beispiel dafür, der wegläuft vor dem Auftrag, den Gott für ihn hat. Oder Jeremia, der Prophet, der weinende Prophet genannt wird, hatte einen Auftrag, seinem Volk das Gericht Gottes anzukündigen und immer Widerstände erlebt hat, ein schweres Leid erlebt hat. Und die Geschichte von Hiob ist allein durch das Sprichwort die Hiobsbotschaft überall bekannt. Ein Mensch, der furchtbar gelitten hat, in schwerster Finsternis war. Depression ist also kein Urteil über deinem Leben, dass Gott dich nicht mehr liebt. In der Bibel wird ein fundamentales Datum gesetzt. Der Mensch hat sich von Gott getrennt, weil Gott in der Liebe die Freiheit ihm gegeben hat, sich zu entscheiden. Das ist der entscheidende Ursprung für auch dieses Leid. Der Mensch wollte nicht mit Gott leben, sondern er wollte wie Gott sein. Der christliche Glaube kennt die Realität einer gefallenen Welt an, einer Welt, in der es auch Depressionen gibt. Aus christlicher Sicht ist Depression ein Leiden, das unseren Körper, unsere Seele und unseren Geist bricht und aus dem Gleichgewicht bringt. Wie andere Arten von Krankheiten und Leiden ist sie eine sehr reale, schmerzhafte Folge des Lebens in einer gefallenen Welt. Wir sehen leider auch im Alten Testament einige Deutungsmuster, die Gott in dieses Thema mit einbauen, auch auf eine sehr merkwürdige Art und Weise, wo Gott als Ursache für das Leid gesehen wird. Das sind dunkle Stellen im Alten Testament, die uns gewissermaßen sogar in dieser Not von Gott entfernen. Wenn du an Gott glaubst und denkst, dass Gott gegen dich ist, dass Gott die Ursache für dieses Leid ist, dann fühlst du dich nicht gerade eingeladen, zu Gott zu kommen. Ich möchte das Beispiel von Melanie erzählen. Melanie, das Beispiel von ihr habe ich in einem Buch gelesen, weil ich mich entschieden habe, bewusst nicht zu sehr persönliche Geschichten von mir oder anderen zu erzählen an dieser Stelle. Aber eine wahre Geschichte. Melanie hat geheiratet mit Mitte 30 und weil ihre biologische Uhr tickte, bemühte sie sich, schwanger zu werden. 3 Jahre vergeblich. Der Arzt hat zu ihr gesagt, sie können keine Kinder bekommen. Und dann plötzlich ist sie doch schwanger geworden. Ein Wunder Gottes. Die Schwangerschaft verlief ohne Zwischenfälle bis zur Geburt. In der Geburt ist das Kind durch einen unglücklichen Umstand mit der Nabelschnur um den Hals in den Geburtskanal gekommen und erdrosselt worden. Und diese junge Mutter quälte die Frage, warum schenkt Gott auf der einen Seite durch eine wunderbare Art und Weise ein Kind und nimmt es dann gleich wieder? Warum ließ Gott es zu, dass sie erneut schwanger wurde? Diese Frau ist depressiv geworden, schwermütig geworden, hat ihre Lebensfreude verloren. Sie ist zu einem Bibellehrer gegangen, den sie gefragt hat, und er sagte, wenn das Timing stimmt, und bei Gott stimmt das Timing immer, und wenn ihr gelernt habt, was Gott euch beibringen will, schenkt Gott euch vielleicht erneut ein Kind. Oder vielleicht ist es einfach nicht sein Wille, dass ihr ein Kind bekommt. Diese Frau und ihr Mann haben das als eine biblische Wahrheit akzeptiert. Sie glaubte also, dass Gott erst diesen großen Wunsch nach einem Kind auf wunderbare Art und Weise erfüllt und dann das Kind tötet, das er ihr geschenkt hat, um ihr was beizubringen. Ein Kind, Gott, der ein Kind tötet, um Eltern eine Lektion zu erteilen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mit so einem Gott möchte ich lieber nichts zu tun haben. Und wenn ich in meinem finsteren Loch sitze und denke, dass so ein Gott auch noch schuld daran ist, wo soll ich denn da noch hingehen? Deshalb ist es wichtig, auch in dieser Predigt heute über unser Gottesbild nachzudenken. Ist das ein Gott, der mich einlädt, in seine Gegenwart zu kommen, so wie ich bin? Oder ist es ein Gott, vor dem ich Angst habe und das mich noch weiter in die Verzweiflung hineinführt? Und wenn mir dann noch gut gemeinte Menschen einen Text aus dem Römerbrief zitieren, dass mir alle Dinge zum Besten dienen, dann möchte ich geradezu ausrasten, wenn ich in so einer Situation bin und drauf losschlagen. Ob und wie durch eine solche Phase hindurchgehen, wenn wir Depressionen haben, liegt ganz entscheidend daran, was ist mein Bild von Gott? Ist Gott derjenige, der mich schlägt, der mich quält? Oder ist Gott derjenige, der mitleidet, der mich trösten kann, der mich durchtragen kann, der eine Hoffnung für mich hat? Es ist also ein Thema, das uns alle irgendwie angeht. Entweder weil wir selbst betroffen sind oder waren, oder weil wir vielleicht Menschen haben, die betroffen sind. Und es hilft dann bitte nicht, irgendwelche frommen Sprüche zu machen, so nach dem Motto, du fühlst dich niedergeschlagen, du bist depressiv, du brauchst einfach nur mal ein bisschen Urlaub. Mach einfach mal ein bisschen Urlaub auf Mallorca, eine Woche, dann geht's dir wieder gut. Das sind Dinge, die dann absolut nicht hilfreich sind. Wir wollen heute in dieser Predigt auf Jesus schauen und ich bete, dass dieser Blick bei vielen von uns Licht ins Dunkel hineinbringt. Depression ist nämlich Depression tut den besten Dienst in der Finsternis, da wo es dunkel ist, da wo man einsam ist, wo keiner mehr da ist, wo man sich auch nicht mehr traut, auf einen Menschen zuzugehen. Die Isolation, die Einsamkeit, die jetzt auch gerade viele Menschen in unserem Land prägt, weil man nicht mehr rauskommt, weil man nicht mehr in den Kontakt kommt. Man kann da nicht mehr schlafen. Man spürt eine unfassbare Unruhe, eine Abgeschlagenheit. Wer einmal Depression hatte, der weiß, dass es dann eben nichts bringt, fromme Sprüche zu hören. Und deshalb hoffe ich, dass wir heute miteinander ermutigt werden, rauskommen aus der Dunkelheit ins Licht. Und ich möchte mit euch das tun anhand eines Psalm 38. Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht mit deinem Grimm. Denn deine Pfeile stecken in mir und deine Hand drückt mich. Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe wegen deines Drohens und ist nichts Heiles an meinen Gebeinen wegen meiner Sünde. Denn meine Sünden gehen über mein Haupt. Wie eine schwere Last sind sie mir zu schwer geworden. Meine Wunden stinken und eitern wegen meiner Torheit. Ich gehe krumm und gebückt. Den ganzen Tag gehe ich traurig einher. Denn meine Lenden sind ganz verdorrt. Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe. Ich bin matt geworden und ganz zerschlagen. Ich schreie vor Unruhe meines Herzens. Herr, du kennst all mein Begehren und mein Seufzen ist dir nicht verborgen. Mein Herz erbebt, meine Kraft hat mich verlassen. Und das Licht meiner Augen ist dahin. Meine Lieben und Freunde schauen zurück vor meiner Plage und meine Nächsten halten sich fern. Die mir nach dem Leben trachten, stellen mir nach. Und die mein Unglück suchen, bereden sich, wie sie schaden wollen. Sie sinnen Arges den ganzen Tag. Ich bin wie taub und höre nicht. Und wie ein Stummer, der seinen Mund nicht auftut. Ich muss sein wie einer, der nicht hört und keine Widerrede in seinem Mund hat. Aber ich harre, Herr, auf dich. Du, Herr, mein Gott, wirst antworten. Denn ich denke, dass sie sich ja nicht über mich freuen. Wenn mein Fuß wankte, würden sie sich hochrühmen wider mich. Denn ich bin dem Fallen nahe und mein Schmerzen ist immer vor mir. Denn ich bekenne meine Missetaten und sorge mich wegen meiner Sünden. Aber meine Feinde leben und sind mächtig. Die mich ohne Grund hassen, derer sind viele. Die mir Gutes mit Bösem vergelten, feinden mich an, weil ich mich an das Gute halte. Verlass mich nicht, Herr. Mein Gott, sei nicht fern von mir. Eile mir beizustehen, Herr, meine Hilfe. Ich möchte jetzt nicht jeden Vers aus diesem Psalm einzeln auslegen, sondern nur die großen Kernaspekte mir anschauen mit euch. David ist hier in einer Klagesituation. Er klagt Gott sein Leid und er sieht Gott als den Verursacher. Das ist ein wichtiger Punkt, den ich vorhin schon angedeutet habe. Gott ist der Verursacher dieses Leides. Er beschreibt körperliches und seelisches Leid. Dramatisch diese Pfeile, die in mich eingedrungen sind am Anfang des Psalms. Eine Hand, die herabfuhr auf mich. Kann man so gerade klatschen hören. Dass David sagt, boah, ich bin getroffen worden von dir, Gott. Hier sind zwei Ursachen. Das Böse von innen, das er sieht. Er schaut auf sein eigenes Versagen, auf seine Schuld. Vers 5, denn meine Sünden gehen über mein Haupt. Sein Gewissen hatte sich gemeldet. Das Gewissen ist das Sinnorgan, das Gott uns geschenkt hat. Das bedeutet, dass wir in jeder Moment, in jeder Situation unseres Lebens den Sinn herausfinden können. Und häufig werden wir dem nicht gerecht. Was ist das Richtige zu tun, das Gute oder das Böse? Unser Gewissen hat sich gemeldet. Oder wie ein anderer Übersetzer schreibt, meine Vergehen sind mir über den Kopf gewachsen. Wie eine schwere Last sind sie zu schwer für mich. Schuld, die bei einem über den Kopf wächst, das drückt einen in den Staub. Das kann moralische Schuld sein, die man dann versuchen muss, irgendwie wegzudrücken. Im Alkohol zu ertränken. Irgendwie nicht darauf konzentrieren. Aber es kommt immer wieder hoch. Ich habe einige Menschen begleitet die buchstäblich Menschen umgebracht haben, weil ich als Seelsorger im Gefängnis gearbeitet habe. Ein Mann hatte jede Nacht Albträume. Die Menschen, die er umgebracht hat, sind ihm im Traum jede Nacht begegnet. Er hat jede Nacht Albträume gehabt. Die Schuld wächst ihm über den Kopf. Das ist das Bild ja auch, was wir kennen, wenn wir Geldschulden haben, die uns über den Kopf wachsen, sie uns erdrücken, die Lebensfreude nehmen. Die zweite Ursache, die David hier ausmacht, sind die Feinde, die von außen kommen. Da sind Menschen, die ihm nach dem Leben trachten, die das sein Unglück suchen und die ihm schaden wollen, die Arges sind, dieses komische Wort, Arges, Böses. Und darüber denken die Menschen den ganzen Tag nach. Also wenn deine und meine Feinde den ganzen Tag darüber nachdenken würden, wie sie mir und dir schaden können, dann guckst du irgendwann, oh Mann, was haben sie sich jetzt wieder ausgedacht? Was haben sie sich jetzt wieder ausgeheckt? Du wirst total unruhig. Das Gedankenkarussell geht los. Was kommt als nächstes? Das kann furchtbar sein, wenn du in der Schule das erlebst, wie Kinder einander das Leben schwer machen, wie sie sich gegenseitig mobben oder an der Arbeitsstelle, wo man nicht mehr weiß, wann kommt der nächste Pfeil? Was haben sie sich jetzt wieder ausgeheckt? Die Menschen verlieren ihr Selbstvertrauen. Sie sind so klein mit Hut. Menschen, die mir Gutes mit Bösem vergelten. Ich habe doch Gutes im Sinn gehabt. Und ich kriege als Gegenleistung kriege ich etwas Böses. Furchtbar. David beschreibt hier seinen Zustand, mit dem sich ein depressiv erkrankter Mensch gut identifizieren kann. Das betrifft die Seele und den Körper. Beides. Das, was in der Medizin die Psychosomatik genannt wird, ist also da, wo die Seele erkrankt, der Körper mit in Mitleidenschaft gezogen wird. Er fühlt sich ermattet. Ich bin matt geworden und ganz zerschlagen, sagt er. Unruhig, rastlos. Ich schreie vor Unruhe meines Herzens. Und genau, besonders Vers 7, da heißt es, ich gehe krumm und sehr gebückt. Den ganzen Tag ging ich finster umher. Im Hebräischen dieses Wort kadar, sich verfinstern. Trübe werden. Mit diesem Schwarz oder finster werden kann grundsätzlich das Schwinden der Lebenskraft, also der psychosomatisch erlebte Einbruch der Finsternis gemeint sein. Was für ein dramatisches Wort. Dass die Finsternis in dein Leben eindringt und das Gefühl, es ist nur noch dunkel. Das beschreibt dieses Wort hier. Depression wirkt sich also auch auf den Körper aus. Dein Körper leidet. Daniel Hell, ein Professor für Psychiatrie, beschreibt in seinem Buch, über eine Umfrage 2500 Menschen sind befragt worden, die depressiv erkrankt waren. Die Hälfte der Erkrankten spürte Schmerzen im Kopf, Druckschmerzen, Schmerzen im Kopf. Die anderen 50% hatten das im Brust- und im Bauchbereich, im Herzbereich, Beklemmungsgefühle. Und er schreibt dann, damit erleben die Kranken ihre körperlichen Missempfindungen subjektiv, vor allem im Gehirn und im Herzen, also jenen Organen, denen im Allgemeinen die höchste symbolische Bedeutung als Zentrum von Geist und Seele zugesprochen wird. Wenn du sagen würdest, wo deine Seele im Körper verwurzelt ist oder wo du sie verorten würdest, würdest du wahrscheinlich nicht sagen, deine Seele ist im Knie. Und wenn es mir schlecht geht, habe ich noch nie gesagt, mir tut das Knie weh. Sondern Daniel Hell, der Professor für Psychiatrie, sagt, genau da, wo wir sagen, wo die Seele sitzt, da schmerzt es. Im Kopf und im Herzen, in der Brust. Meine Körper und meine Seele sind betroffen. Das ist das Gesamterleben von David. Und dann fragt David sich, Gott, was hast du denn hier damit zu tun? Und ich will mich hier mit euch diesem Gottesbild von David nähern. Und das auch aus der Perspektive vom Neuen Testament anschauen. In diesem Psalm sagt David, das ist ein Gottesgericht. Gott hat ihn mit Pfeil und Bogen getroffen. Und das erinnert mich irgendwie an die Geschichte von dieser Melanie. Gott, der ein Kind tötet, um den Eltern eine Lektion zu erteilen. David, der wegen seiner Sünde leidet. David, der von den Feinden umstellt wird, wegen seiner Sünden. Da leuchtet schon Hoffnung auf in Vers 16, wo er sagt, ich aber harre auf dich, Herr. Ich habe doch Hoffnung auf dich, Gott. Du wirst antworten. Schon irgendwie komisch. Wo sollte er auch sonst hingehen? Aber aus der Perspektive des Neuen Testamentes können wir das noch genauer sagen. Wir schauen nämlich auf Jesus Christus und wir lesen die gesamte Heilige Schrift mit dieser Jesusbrille. Jesus ist Mensch geworden. Das feiern wir bald wieder in der Adventszeit und Weihnachten. Jesus ist in diese Welt hineingekommen. Und wenn er gefragt worden ist, Wie ist Gott? Wie ist dieser Gott? Ist das ein Gott, der mit Pfeil und Bogen auf mich schießt? Hätte Jesus gesagt, nein, schau auf mich. Er hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich bin das deutlichste Bild von Gott, hat Jesus damit gesagt. Und du und ich, wir können uns unsere Gottesbilder zusammenzimmern aufgrund irgendwelcher philosophischen Grundannahmen oder aufgrund unserer Erfahrung und das zum Maßstab machen. So wie Melanie, die glaubte, dass sie eine Lektion lernen müsse. Das ist Erfahrung und schlechte Theologie. Oder als ich krank war, während meiner Studienzeit und nicht zu einem Heilungsgottesdienst gefahren bin und nicht gesund geworden bin, spontan, wie man mir das versprochen hatte, ich die Depression am schlimmsten erlebt habe, die in der Folge dessen. Ich kurz vor dem Suizid stand, dachte ich, ich kann nicht und will nicht mehr leben. Wenn Gott mich verlassen hat, wo soll ich denn noch hingehen? Wenn Gott mich nicht geheilt hat, dann hat er mir auch nicht meine Sünden vergeben. Also die Erfahrung und schlechte Theologie. Jesus hat was anderes gesagt. Jesus hat gesagt, wir sollen unser Verständnis von Gott an ihm messen, an Jesus Christus. Kannst du dir vorstellen, dass Jesus mit Pfeil im Bogen dasteht und dir einen Pfeil in den Rücken schießt? Kannst du dir vorstellen, dass Jesus dich schlägt? Kannst du dir vorstellen, dass Jesus ein Baby tötet, um den Eltern eine Lektion zu erteilen? Und wenn du das Neue Testament, die ersten vier Bücher, die Evangelien gelesen hast, dann kommst du ganz eindeutig zu dem Ergebnis, nein, auf keinen Fall. Wir können vom Neuen Testament her, wir können von Jesus Christus her selber sagen, nein, das, was im Psalm 38 beschrieben wird, da fängt an, Jesus durchzuleuchten, Jesus selbst. Er ist doch derjenige, von dem hier geschrieben wird, der von der Macht der Sünde und von den Feinden niedergedrückt wurde. Genau das ist das, was Jesus erlebt hat. Die Sünde hatte keine Macht an ihm und dennoch hat Jesus sich dieser Realität gestellt. Die Propheten haben von Jesus gesagt, in Wahrheit aber hat er die Krankheit auf sich genommen, die für uns bestimmt war und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen, doch wegen unserer Sünde wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Wenn du also wie David das Problem hast, dass du ein schlechtes Gewissen hast, dass dein schlechtes Gewissen dich quält, dass deine Vergangenheit dich immer wieder einholt und du deswegen in einem finsteren Loch sitzt, möchte ich dir zurufen, Jesus hat sich durchbohren lassen, damit dieses Problem beiseite geschoben werden kann. Nicht Pfeil und Bogen hat Jesus getroffen, der Pfeil eines Bogenschützen, sondern Nägel haben seine Hände durchbohrt, Dornenkronen haben seine Kopfhaut durchdrungen und ein römischer Speer am Ende seine Seite. Die Pharisäer und Judas haben Tag und Nacht darüber nachgedacht, wie sie Jesus schaden können am Ende. Auch das leuchtet auf in Psalm 38. Oder in Psalm 38, Vers 12, da heißt es, meine Lieben und Feinde schauen zurück vor meiner Plage und meine Nächsten halten sich fern. Menschen, die sich fernhalten. Das ist die Erfahrung, die Menschen in Depression und Krankheit auch machen. Und das ist bei Jesus am Kreuz so gewesen. Da heißt es in Matthäus 27, Vers 55, und es waren viele Frauen da, die von fern zusahen. Die waren Jesus aus Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. Also die Freunde von Jesus waren in die Ferne gegangen. Seine engsten Jünger sind sogar weggelaufen. Psalm 38, Vers 14. Ich bin wie taub und höre nicht. Und wie ein Stummer, der seinen Mund nicht auftut. Ich muss sein wie einer, der nicht hört und keine Widerrede in seinem Mund hat. Können wir Jesus sehen, wie er vom Hohepriester steht und er angeklagt wird? Und er schweigt still wie ein Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird. Wenn ich diesen Text lese, Psalm 38, dann schaue ich auf Gott selbst, auf Jesus Christus, der in diese Welt gekommen ist und der für meine Schuld und meine Sünde gestorben ist. Und wenn dich Schuld quält, als inneren Faktor von deiner Depression, dann lade ich dich ein, das anzunehmen für dich. Dafür ist Jesus gekommen. Du musst deine Schuld nicht über den Kopf wachsen lassen. Jesus ist für diese Schuld gekommen. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen für die Kranken, nicht für die Gesunden. Die Gesunden brauchen keinen Arzt. Ich bin gekommen, um diejenigen heil zu machen, die krank sind. Das war Jesu Auftrag. Und lass dir bitte nie wieder, egal von wem, von deinen inneren Stimmen oder von deinen äußeren Stimmen, sagen, dass es keine Hoffnung für dich gibt. Dafür ist Christus in diese Welt gekommen. Und wenn du leidest, heißt es nicht, dass Gott fern ist, dass Gott gegen dich ist, sondern in Jesus ist Gott uns nahe gekommen. In Jesus ist Gott ein für alle Mal da gewesen und hat geantwortet auf die Frage, die David hier sagt: Gott, antworte mir. Das heißt nicht, dass wir als Christen nicht leiden. Das heißt nicht, dass wir immer gesund und glücklich und keine Depression, heißt es überhaupt nicht. Wir leben in einer gefallenen Welt und wir leiden auch in einer gefallenen Welt und mit einer gefallenen Welt. Aber eins bedeutet es ganz bestimmt nicht mehr. Es bedeutet nicht, dass Gott gegen mich ist. Und ich hoffe, dass du die Psalmen in dieser Weise auch für dich in Anspruch nehmen kannst. Nicht in erster Linie als eine Therapie, sondern als ein Sprachangebot, auch für Menschen, die depressive Erkrankungen durchleiden. Depressive Menschen können ihre Gefühlswelt hier auch ausbuchstabieren und damit in gewisser Weise ans Licht kommen. Heraus aus der Dunkelheit, aus dieser dunklen Macht der Depression, wo man nur im Finstern steckt. Gekrümmt bin ich, niedergebeugt gar, Vers 7, und in einem Trauergewand umhergehend. Und ich wünsche mir, dass wir als Christen hier nicht einfach die Tür zuschlagen und den Kopf in den Sand stecken vor dieser Realität, sondern dass wir das Thema behandeln als das, was es ist. Depression ist eine furchtbare Krankheit, sie ist ein Killer. Viele Menschen verlieren Hoffnung, wenn die Gedanken dunkel werden. Und ich wünsche mir, dass wir dann keine frommen Sprüche machen, dass wir Menschen mit seelischer Erkrankung nicht stigmatisieren, sondern sie mit offenen Armen willkommen heißen. Dass wir uns ihnen an die Seite stellen. Dass wir uns einer leidenden Welt an die Seite stellen, in der Kraft der Auferstehung, die Jesus uns schenkt. Depressionen sind der größte Grund, warum junge Menschen sterben, bis sie Mitte 30 sind. Der erste Todesursache. Geradezu, weil auch der Suizid dann manchmal mit so verlockenden Gedanken daherkommt. Und das sind Gedanken, die nicht von Gott kommen, sondern sie kommen von dem Feind des Lebens, wie Jesus ihn beschreibt, als denjenigen, der nur kommt, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Diese Gedanken wie, es wäre besser, wenn ich nicht mehr da bin, dann hätte ich endlich Ruhe. Ich kann dir eins sagen, für die Menschen in deinem Umfeld ist es eine Qual. Eine nicht mehr zu ändernde Realität. Suizid löst keinen Schmerz, sondern er multipliziert den Schmerz. Ich möchte dich einladen, bleib stehen, bleib um Gottes Willen stehen, auch in dem Schmerz. Wie David es hier ausdrückt, ich harre auf dich, Gott. Harren ist ein vertrauensvolles Festhalten und sagen, Gott, ich mach mich an dir fest. Gott kennt dich und er kennt deinen Schmerz und er kann dir helfen, noch einen Tag zu schaffen. Geh zum Arzt. Gott hat Ärzte geschenkt. Er hat ihnen Weisheit und Einsicht gegeben. Nutze das. Und wenn es dir hilft, dann kann es dir wirklich ein Segen sein. In meiner ersten schweren Episode im Studium ist eine Kommilitonin mit mir durch ganz Berlin gefahren und hat mich zum Psychiater gebracht. Dort habe ich Hilfe bekommen, unter anderem. Es gibt Menschen, die helfen können. Therapien, die helfen können. Seelsorge, die helfen kann. David sagt hier, ich bin depressiv, ich richte mich auf Gott aus und warte auf Antwort. Und wir können diese Antwort auch erwarten. Vom Neuen Testament her gesehen, Gott hat geantwortet. Gott kennt Leid, er kann mitleiden. Und von Jesus Christus kann ich dir sagen, Depression ist ein Leiden, das unseren Körper und unsere Seele zerbrechen kann. Wie andere Krankheiten und Leiden auch. Es ist die Folge vom Leben in einer gefallenen Welt. Und Jesus ist gekommen in diese gebrochene und zerfallene Welt hinein, um eine neue Realität aufzumachen. Nicht das Reich in dieser Welt, nicht das Reich des Todes, sondern das Reich Gottes. Und deshalb, weil das der Fall ist, definiert dich auch nicht deine Persönlichkeit, ob du gesund oder krank bist. Das definiert dich nicht. Sondern Jesus hat dir ein für alle Mal gezeigt, was dich definiert. Du wirst unerschütterlich von ganzem Herzen geliebt. Du bist für würdig erachtet, Gottes Liebe zu empfangen, egal wie es dir geht. Wir können festhalten, Depression ist eine schreckliche Art von Leiden, die viele Menschen erleben. Aber sie kann dem Menschen seine Würde nicht nehmen. Auch wenn wir uns traurig, unproduktiv und hoffnungslos fühlen. Als Christ leben und erleben wir die Erfahrung der Depression im Kontext der Hoffnung auf die Möglichkeit der Wiederherstellung. Das ist die Hoffnung, in der wir leben. Wenn wir uns mit Gott in Verbindung bringen, Gott kann das wieder ändern. Gott kann uns da durchführen. Das ist die unwiderstehliche Hoffnung. Wie es in Psalm 38 am Ende heißt, verlass mich nicht, Herr, mein Gott, sei nicht ferne von mir. Eile mir beizustehen. Und Gott hat geantwortet, hier heißt es, meine Hilfe am Ende. Und das ist der Name Jesus, Jeshua, Gottes Hilfe, Gottes Rettung. Das ist sein Name. Gottes Hilfe hat einen Namen bekommen für über 2000 Jahren oder vor 2000 Jahren. Und du darfst wissen, dass Gott nicht mehr gegen dich ist. Gott hat uns geantwortet, sein Name ist Jesus. Du darfst Hoffnung haben auf Wiederherstellung. Wir dürfen in dieser Welt leben, in der Gegenwart Gottes, eines mitleidenden, tröstenden Gottes, der auch heilen kann. Ja, aber manchmal tut er es nicht und wir verstehen es nicht. Und wir haben diese Fragen einfach, vielleicht bis auf den jüngsten Tag. Aber wir leben in dieser ultimativen Gewissheit, dass die Dinge im kommenden Leben vollständig und entscheidend wiederhergestellt werden. Manchmal nimmt Gott eben dieses Leid nicht. Und darauf haben wir, wie gesagt, keine Antwort. Und dann sollten wir bitte nicht sagen, du musst mehr glauben oder mehr beten. Es kann sein, dass wir uns diesen Menschen an die Seite stellen und sagen, lass uns zusammen beten. Jesus, ich weiß, dass du Schmerzen kennst. Und ich weiß nicht, warum mir das passiert, aber darf ich dich bitten, heute noch mal einen Tag mir die Schmerzen tragen zu helfen. Kannst du mir heute wieder durch den Tag helfen? Bring deinen Schmerz zu Jesus und glaub daran, dass alles einen Sinn hat, auch die harten Zeiten. Es gibt eben diese Dinge, die wir nicht ändern können. Und ich lebe dann in dieser Vorstellung, dass ich auf der Bühne meines Lebens stehe. Und es gibt Dinge, die ich nicht ändern kann und ich stehe aber vor Gott. Ich stehe vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt und ich möchte mein Leben zur Ehre Gottes leben. Mit den Brüchen, mit den Schmerzen, mit dem Leid. Ich verstehe den Sinn vielleicht nicht, aber ich glaube fest daran, dass es einen Sinn gibt. Ich darf klagen, ich darf jammern. Ich darf auch mit Gott ringen, aber ich gehe nicht weg, Gott. Ich ringe mit dir. Ich weiß, dass du mich liebst. Das ist das, was das Kreuz, was hier im Hintergrund ist, sichtbar mir zeigt. Das ist das, was ich einer Melanie sagen möchte, die ihr Kind verloren hat. Ich verstehe nicht, dass dein Kind gestorben ist. Aber ich weiß, was es definitiv nicht heißt. Es heißt nicht, dass Gott fern ist von ihr, sondern Gott leidet mit. Gott steht nicht dahinter, dass dieses Kind gestorben ist. In der Weise, dass er diesen Tod gewollt hat. Jesus hat Leiden und Schmerzen ausgehalten. Er hat absolute Finsternis erlebt. Aber das Wunderbare ist, dass daraus Auferstehungskraft möglich geworden ist. Es gibt eben diesen Ostermorgen. Es kann sein, dass die absolute Vollendung erst in Gottes neuer Welt erlebbar ist. Diese Hoffnung lebt in uns Christen. Es gibt die Kraft der Auferstehung. Und aus der Dunkelheit heraus, aus der absoluten Finsternis heraus, hat der Heilige Geist Christus auferweckt von den Toten. Du sagst vielleicht, Jan, du weißt überhaupt nicht, was ich erlebt habe, wie es mir geht. Das stimmt. Ich will mir auch nicht anmaßen, alles Leid dieser Welt verstehen zu können. Ich kann das nicht. Ich will dir auch keine frommen Sprüche um die Ohren hauen. Ich möchte dich nur einladen, dass du diesen Gedanken zulässt in deinem Herzen, dass Jesus das kennt und dass er da ist. Und ich will dich im Leben und im Sterben an ihn binden, an Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und ich lade dich ein, stehen zu bleiben in seiner Gegenwart, auszuharren in seiner Gegenwart, durchzuhalten, einen neuen Tag. Such dir bitte Hilfe, wenn du merkst, dass es nicht mehr weitergeht. Das ist überhaupt kein Problem. Man darf sich als Christ Hilfe suchen. Ruf bei der Telefonseelsorge an oder geh zu einem Seelsorgeteam, geh zu deinem Hausarzt, sprich mit Freunden, hol dir Hilfe. Im Internet gibt es Hilfe. Die Deutsche Depressionshilfe bietet einige Möglichkeiten, auch Telefon, Hotlines und so weiter und so fort. Such dir Hilfe. Und eine Sache, die mir hilft in so dunklen Zeiten, ist, dass wir anfangen, uns auf Gott auszurichten in Gebeten und in Liedern. Im Psalm 42 zum Beispiel heißt es: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Als ich schwer krank war, habe ich das Wort aus Psalm 118 mir zu meinem Gebet gemacht. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Keiner kann mich hindern, mich auf Gott auszurichten und ihn anzubeten und ihn zu suchen. Wir haben vor zwei Sonntagen ein Lied gehört von Andrew Ripp. Take my pain and make it something beautiful. Gott, nimm meinen Schmerz und mach du Gott da etwas Gutes draus. Oder Hillsong, die dieses Lied Even When It Hurts gesungen haben. Ein ganz besonders bewegendes Lied ist von Jeremy Camp, einem Lobpreisleiter aus Amerika, dessen Freundin an Krebs erkrankt ist. Er hat im Krankenhaus die Hand angehalten und nach überstandener Chemotherapie hat er sie geheiratet. In den Flitterwochen hat die Frau von ihm starke Bauchschmerzen bekommen und ist ins Krankenhaus eingeliefert worden. Man sagte ihr, sie hat nur noch wenige Tage zu leben, ist gestorben. Und aus diesem Schrei seines Herzens hat er dieses Lied: I still believe. Ich halte an dir fest, Gott. Ich verstehe das alles nicht, aber ich halte an dir fest. Mach dir solche Lieder zu deinen Liedern. Nimm dir andere Worte, wenn du selber keine Worte mehr hast. Richte dich auf Gott aus. Lass dich einladen, diese Worte zu deinen Worten zu machen. Ich lade jetzt ein, dass wir das tun. Dass wir uns auf einen Gott ausrichten, der sich erbarmt. Ein Gott, der uns Hoffnung gibt. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir glauben dürfen, dass du in diese gefallene Welt hineingekommen bist. In die Finsternis hinein. Jesus, um uns herum ist gerade so viel Angst und Berichte von Menschen, die sterben auf Intensivstationen und Menschen, die Angst haben um ihre Existenz, so viel Dunkelheit, so viel Hoffnungslosigkeit. Du bist in diese Welt hineingekommen, Gott. Du hast es nicht gewollt, das ist meine feste Überzeugung. Du hast gewollt, dass wir im Frieden leben, in Harmonie leben. Dafür hast du uns geschaffen. Gott, du hast uns aber nicht allein gelassen. Du hast dir diese Schuld, dieses ganze Elend auf dich geladen, Gott, damit wir frei sein können. Und ich bete, dass wenn jetzt Menschen am Monitor da sind, dass sie die Hoffnung haben, dass du auch ihnen die Schuld vergibst, wenn sie Schuld begangen haben, dass die Schuld ihnen nicht über den Kopf wächst, dass sie da frei werden können. Und dass Menschen, die in einer Dunkelheit drin sind, dass sie erleben, wie du durch diese Gebete Licht in ihre Dunkelheit hineinbringst. Danke, Jesus, dass du ein Gott bist, der mit uns durch tiefe Täler hindurchgeht, der mitfühlt, der nicht weit weg ist, irgendwo im Himmel, weit, weit weg, sondern der spürbar nahe kommt. Und ich bitte dich, dass wir miteinander als Christen uns gegenseitig da auch durchtragen durch solche Zeiten. Dass wir füreinander beten, dass wir einander im Gebet tragen, dass wir einander ermutigen, auf eine Art und Weise, wie du es getan hättest, Jesus. Und ich bitte dich, dass du unser Gottesbild immer wieder erneuerst, Jesus, indem wir auf dich schauen. Du bist ein Gott, der sich über uns erbarmt.